Hallo und herzlich willkommen bei Lora München auf der 92.4. Heute dreht sich alles um den Klimaschutz in München. Welche Folgen hat der Klimawandel für München? Wo stehen wir beim Klimaschutz? Welche Klimaanpassungsmaßnahmen gibt es? Die Klimaschutzpolitik der Stadt kritisiert Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Für ihn werden von den guten Vorsätzen der Stadt in der Klimapolitik nur wenige wirklich umgesetzt. Andreas Schuster von der Münchner Umweltorganisation Green City informiert uns über das im November gestartete Bürgerbegehren zur Luftreinhaltung in München. Wir schauen auch auf die deutsche Klimaschutzpolitik, denn Deutschland droht seine Klimaschutzziele 2020 nicht zu erreichen. Darauf weist Carsten Smeed von Greenpeace Deutschland hin. Und Wolfgang Tschisch vom Münchner Forum für Stadtentwicklungsfragen beschäftigt sich mit der Frage, wie die Stadt München in Zeiten des Klimawandels umgestaltet werden muss. Politik und Klimaforschung sind sich darüber einig, dass der vom Menschen verursachte Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 2 Grad Celsius begrenzt werden muss, um die Risiken für die Weltgemeinschaft zu verringern und das Ausmaß der Folgeschäden einzugrenzen. Viele Experten sagen sogar, der Temperaturanstieg darf 1,5 Grad Celsius nicht überschreiten. Wenn wir weltweit weitermachen wie bisher, werden die gesteckten Ziele nicht zu schaffen sein. Man hat aber nicht den Eindruck, dass die Dringlichkeit der Lage in den Köpfen der Politikerinnen und Politiker hierzulande schon angekommen ist. Wie sonst sollte man sich das sture Festhalten von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel am Kohleabbau in Deutschland erklären? Aber auch der Münchner Stadtrat möchte ja an seinem Steinkohlekraftwerk in München Nord festhalten, das nach Ansicht einiger Experten genauso viel CO2 ausstoßen soll wie der gesamte motorisierte Individualverkehr, sprich genauso viel wie alle Autos und LKWs in der Stadt zusammen. Es gibt also noch viel zu tun, um den Klimaschutz in der Stadt voranzubringen. Über die Klimaschutzpolitik der Stadt, über Maßnahmen für mehr Klimaschutz, über das, was wir Bürgerinnen und Bürger tun können, haben wir mit Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, gesprochen. Zunächst wollten wir von ihm wissen, wie wichtig die Städte sind bei der Bekämpfung des Klimawandels.
In den Städten leben halt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Also wir haben eine zunehmende Flucht in die Städte von der Landbevölkerung, und vor allem trifft der Klimawandel dann die Städte, weil in den Städten dann die Auswirkungen des Klimawandels besonders zu spüren sind. Also dazu gehören dann vermehrt Hitzetage, Starkregen, Stürme.
Dann kommen wir vielleicht mal zu den Daten, zu den Fakten. Wie hoch sind denn die jährlichen Treibhausgasemissionen der Stadt München? Und welcher Bereich verursacht denn am meisten Emissionen?
Also die Hauptquelle beim größten Gas, dem Kohlendioxid, ist vor allem der Kraftfahrzeugverkehr. Hinzu kommt dann natürlich auch die Wärmegewinnung, die Stromgewinnung, aber vor allem der Kraftfahrzeugverkehr spielt natürlich jetzt in einer Stadt in München, die ja sehr autogerecht gebaut worden ist und weiterhin autogerecht ist, die Hauptrolle, wenn man mal die Zahl nennen will. Also wir liegen bei über 7 Tonnen CO2 pro Kopf hier in München, also jeder Münchner Bürger verursacht pro Jahr über 7 Tonnen Kohlendioxid.
Und wie hoch musste der Ausstoß sein, damit wir klimaneutral leben, dass die Münchner Bürgerinnen und Bürger klimaneutral leben und wirtschaften?
Ja, so ein Begriff klimaneutral ist natürlich schwer zu definieren. Was heißt klimaneutral? Also wir werden immer Kohlendioxid produzieren, schlichtweg dadurch, dass wir atmen. Man kann so ungefähr sich ausdenken, dass ungefähr 1/10 der CO2-Emissionen ungefähr die Atmung ausmacht. Alles andere sind dann die Verbrennungsprozesse, die stattfinden. Also überall wird da ein kleines Feuerchen gemacht, sei es jetzt da im Kohlekraftwerk in Unterföhring, damit wir dann Wärme bekommen über die Fernwärmeleitungen. Genauso wird ein Feuer gemacht in jedem Auto, was hier durch München durchfährt. Also von daher spielt natürlich vor allem diese Verbrennungsprozesse für die CO2-Emission die entscheidende Rolle.
Aber Sie haben vorhin gesagt, 7 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf derzeit. Was wäre denn so eine Hausnummer? Wie viel müsste denn das reduziert werden?
Also es sollte eigentlich auf mehr als die Hälfte reduziert werden, bis 2030 um 50% und bis 2050 um ungefähr 90%.
Da haben wir uns ja einiges vorgenommen, beziehungsweise auch die Stadt München hat sich einiges vorgenommen. Was sind denn die Handlungsfelder, so heißt es ja auch so schön in vielen Papieren der Stadt München, auf denen die Kommune, die Bürger der Stadt und die Wirtschaft im Sinne eines Klimaschutzes Einfluss nehmen können?
Also Handlungsfelder sind ja schon seit vielen Jahrzehnten definiert worden. Was müsste eigentlich der Mensch machen? Was müsste der einzelne Münchner Bürger, die einzelne Münchner Bürgerin dann auch machen? Also das geht mit dem Verkehr los. Also wie organisiere ich die Mobilität? Dann geht es natürlich um die gesamte Energiegewinnung, sei es die Stromproduktion wie auch die Wärmeproduktion. Aber man muss ja auch weiterdenken, auch an unseren gesamten Konsum. Also wo kommt im Endeffekt das Palmöl dann her, und dann haben wir schon wieder ein globales Problem, weil dann müssen wir schon wieder bedenken, wie viel Energie wird denn erzeugt an Kunstdünger, damit überhaupt dann die Palmölpflanze in Malaysia oder Indonesien überhaupt wachsen kann. Also es ist ein Riesenfeld, wo man ansetzen kann. Also Konsum spielt eine Rolle, dann die ganze Lebensmittel spielen eine Rolle, und somit betrifft es eigentlich unseren gesamten Lebensstil. Wie wir leben, hat das natürlich Einfluss auf die Treibhausgase.
Jetzt mal angenommen, die Münchner Bürgerinnen und Bürger fassen sich da wirklich ein Herz und nehmen ganz radikale Klimaschutzmaßnahmen vor. Jetzt wissen wir aber, gleichzeitig wächst die Stadt ununterbrochen bis zum Jahr 2030. Soll, wenn man das Bezugsjahr 2013 nimmt, in der Stadt 230.000 Einwohner mehr leben. Das bedeutet mehr Verbrauch von Energie, mehr CO2. Konterkariert das nicht den ganzen Klimaschutzprozess?
Ja gut, man könnte jetzt auch sagen, wenn die Leute woanders wegziehen, also zum Beispiel aus Ostdeutschland wegziehen oder aus Franken wegziehen, um hier sich in München dann niederzulassen, führt das natürlich woanders zu Entlastungen. Es bietet ja auch eine große Chance auch für München, indem man halt dann entsprechend die Wohnungen dann so baut, dass sie im Endeffekt deutlich weniger Kohlendioxid produzieren, als es woanders der Fall ist. Also es gibt ja ganz tolle Konzepte, auch schon, dass man sogenannte Passivhäuser baut oder noch besser die Plusenergiehäuser. Also das sind dann Häuser, die im Endeffekt so wenig Energie selber verbrauchen und so viel Energie dann noch produzieren durch Photovoltaikanlagen, dass sie eigentlich mehr Energie im Endeffekt produzieren, als sie selber verbrauchen. Und wenn sowas dann der Standard wäre, in München ist ja zum Beispiel für die Olympischen Winterspiele schon angekündigt worden, dass man sowas dann macht. Die Frage ist nur, warum ist es immer noch nicht Standard? Das hätten wir ja schon längst mal umsetzen können.
Vielleicht kommen wir, bevor man dann, was man noch alles machen müsste oder in der Zukunft machen soll, nochmal ganz konkret, was macht denn die Stadt derzeit, um den CO2-Ausstoß zu senken? Welche ganz konkreten Maßnahmen unternimmt sie und hat sie in den letzten Jahren auch unternommen?
Da also können Sie natürlich jetzt da ganz viel bei der Stadt abfragen. Also was mir auffällt, ist, dass ganz viel an Zielen definiert wird, an Handlungsfeldern definiert wird, aber an der Umsetzung hapert es halt dann, an der Umsetzung im großen Stil, aber es wird natürlich trotzdem ein bisschen was gemacht. Also zum Beispiel werden die stadteigenen Gebäude saniert, also die Neubauten sind deutlich energieeffizienter als noch die Altbauten, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gebaut worden sind. Also von daher passiert schon ein bisschen was. Auch die Stadtwerke München sind ja durchaus bestrebt, jetzt da auf erneuerbare Energien umzustellen. Man baut halt dann die Energieanlagen in Südspanien oder an der Nordsee. Man müsste natürlich viel mehr hier in der Stadt dann auch machen, indem man zum Beispiel viel mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer macht. Also wir haben ja noch genügend Dächer in München, wo Photovoltaik und Solarthermie überhaupt noch nicht umgesetzt worden ist.
Also ein Klimaschutzziel, Sie haben die Stadtwerke München erwähnt, hat die Stadt erreicht, und zwar im Mai 2015. Die Stadtwerke erzeugen nämlich so viel Ökostrom, wie alle Münchner Privathaushalte und die elektrischen Verkehrsmittel der MVG verbrauchen. Das kann man doch sagen, war oder ist ein wichtiger Schritt, oder?
Das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber ist es natürlich uns jetzt da als Bund Naturschutz viel zu wenig. Man müsste halt viel mehr in der Stadt dann auch noch selber machen. Geothermie wäre zum Beispiel jetzt da so ein Schlagwort, wo man auf einen neuen erneuerbaren Energieträger umstellen könnte. Da ist die Umlandgemeinde Unterhaching ist ja schon deutlich weiter als die Stadt München selber. Also da müsste einfach mal ein bisschen mehr noch passieren. Auch die ganze Bewusstseinsbildung für die Bürgerinnen, was Wozu führt denn der ganze Konsumrausch, der stattfindet, gerade in der Weihnachtszeit dann wieder? Also da müsste viel mehr Aufklärungsarbeit noch von der Stadt München betrieben werden. Es sollte auch noch viel mehr der Ausbau von Fernwärme ohne Kohle dann erfolgen. Also man müsste von der Kohle schon längst Abschied nehmen. Es geht uns alles viel zu langsam. Wir haben eigentlich einen ziemlichen Zeitdruck. Auch die ganzen Beschlüsse von Paris im letzten Jahr sind ja wunderbar, aber die Umsetzung von ganz konkret hier in der Kommune Stadt München dauert einfach viel zu lange.
Ein ganz einfacher Schritt wäre ja, und da läuft ja gerade auch ein Bürgerbegehren namens Raus aus der Steinkohle, und da geht es um das Heizkraftwerk im Münchner Norden, und da konnte ich lesen, dass dieses Heizkraftwerk, glaube ich, fast genauso viel CO2 in die Luft schießt wie der gesamte motorisierte Individualverkehr. Ist das so?
Ja, also das ist wohl zutreffend. Also ich kenne auch diese Zahlen, und das ist natürlich schon ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie viele Autos hier jeden Tag unterwegs sind, und das eine Heizkraftwerk in Unterföhring produziert genauso viel an Treibhausgasen. Dann muss man einfach sagen, da macht die Stadt München viel zu wenig.
Es gibt ja noch ein weiteres Bürgerbegehren, das gestartet wurde. Oh, helfen Sie mir, wie heißt genau der Titel? Sauber?
Saubersorg-I, Reinheitsgebot für die Münchner Luft. Also auch da ist der Bund Naturschutz natürlich mit dabei. Federführend macht es ja Green City. Auch da ist wieder die Thematik, eigentlich wäre München verpflichtet, durch EU-Gesetzgebung da aktiv zu werden. Es gibt verschiedene Urteile schon, wo Stadt München aufgefordert ist, mit der bayerischen Staatsregierung hier endlich viel mehr zu tun für die Luftreinhaltung, für die Reduktion von Stickoxiden. Aber da passiert halt viel zu wenig. Man schiebt es dann immer auf den Bund, oder man schiebt es auf den Freistaat Bayern. Also es sind immer die anderen dann. Aber man könnte so viel selber hier schon machen in der Stadt München. Und deswegen haben wir jetzt das Bürgerbegehren gestartet mit Green City und vielen anderen Bündnispartnern, damit endlich im Verkehrsbereich mal was passiert, damit endlich eine Verkehrswende eingeleitet wird in München.
Aber es geht, muss man so feststellen, nicht von der Stadt aus, es geht von den Bürgerinnen und Bürgern aus, die das jetzt selbst in die Hand nehmen wollen und dann auch Politik und Verwaltung mehr oder weniger dazu zwingen wollen, mehr für Luftreinhaltung zu tun, für weniger CO2-Ausstoß etwas zu tun. Wenn man so insgesamt auf die Klimaschutzmaßnahmen der Stadt schaut, sehen Sie da irgendwie eine Strategie dahinter, die dann auch umgesetzt wird, oder ist es immer mal so hier und da, und Sie haben es ja vorhin erwähnt, sehr viel Ankündigung, aber dann wenig Substanz?
Also die Strategie, die momentan die Stadt München eigentlich fährt, ist ja bauen, bauen, bauen. Also man baut Häuser, weil einfach der Wohnraumbedarf enorm ist. Man baut aber nicht nur Häuser, man muss auch natürlich schon Schulen bauen. Und es werden halt leider immer noch ganz viele Straßen gebaut. Also wir haben ganz viele Fälle, wo Straßenbau stattfindet, Straßenbau in Grünanlagen, Straßenbau durch Wälder. Einzelne Beispiele können wir gerne dann noch erläutern. Aber es ist im Endeffekt die falsche Politik, um etwas zu tun gegen diesen Klimawandel, gegen diese zunehmend heißeren Tage im Sommer. Braucht es eben ganz viel Grünanlagen, es braucht viel mehr Bäume. Anstatt bauen, bauen, müsste es eigentlich heißen pflanzen, pflanzen, pflanzen. Und da können wir in München eigentlich viel zu wenig feststellen, beziehungsweise es geschieht eigentlich genau das Gegenteil. Das, was an Zielen vereinbart wird, was auch beschlossen wird, Klimaaktionsplan zum Beispiel, hat die Stadt München beschlossen Anfang November. Aber im Endeffekt, die tatsächliche Politik sieht dann anders aus. Das heißt, im Fazit, die Politik der Stadt München, so wie sie momentan läuft, ist eigentlich widersprüchlich. Und wir versuchen als Bund Naturschutz, das auch aufzuzeigen, das zu konterkarieren, dass auf der einen Seite Klimaschutzaktionsplan beschlossen wird, wo die Stadt München sagt, wir machen ganz, ganz viel oder wollen ganz viel machen, formulieren ganz viel Handlungsfelder, formulieren ganz viel Ziele, aber im Endeffekt, die tatsächliche Politik führt dann dazu, dass in Grünanlagen reingebaut wird, dass Wälder zerstört werden, Wald gerodet wird, dass uns im Endeffekt die Freiflächen, die ganz wichtig sind, um gegen den Klimawandel aktiv was zu machen, immer mehr verloren gehen.
Woran liegt's? Was sind die Ursachen? Ist es ja nicht allein die Schuld der Verwaltung, es wird auch sicher Verantwortung bei der Politik liegen, aber liegt denn auch vielleicht nicht auch ein gutes Stück an Verantwortung bei der Münchner Wirtschaft, bei den Unternehmen, wo vielleicht nachhaltiges Wirtschaften noch nicht so in den Köpfen der Unternehmerinnen und Unternehmer angekommen ist?
Ja, das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Ich meine, es gibt ja schon seit mindestens 15 Jahren dieses Ökoprofit, also wo es ökologische Beratung dann gibt vom Referat für Arbeit und Wirtschaft. Also dort werden dann Firmen beraten, dass sie zum Beispiel auf regenerative Energiequellen dann umsteigen. Also da passiert schon ein bisschen was, ja. Und nehmen wir das Beispiel BMW, ja, da auf der einen Seite machen sie Nachhaltigkeitsberichte als Firma, das sich toll lesen, sind tolle Fotos dann auch drin, aber da kann man dann schon nachlesen, dass die Anteile der erneuerbaren Energien auch bei BMW zugenommen haben. Aber das Produkt, was dann produziert wird, ist halt immer noch das Falsche. Es werden immer noch unheimlich schwere Kraftfahrzeuge produziert. Und somit fehlt eigentlich die richtige Richtung, also dass man im Endeffekt feststellen kann, wir bauen leichtere Fahrzeuge, wir bauen Elektromobile und da muss natürlich auch der Gesetzgeber dann auch aktiv werden. Also da ist natürlich die Möglichkeiten von der Stadt München natürlich auch wieder nur relativ, deswegen sind wir dann gleich wieder bei dem Bürgerbegehren, was gestartet worden ist. Aber es muss natürlich auch der Gesetzgeber, der Bund, ja, Bundesverkehrsministerium, Kraftfahrzeugbundesamt natürlich dann auch aktiv werden, dort wo geschummelt wird, wo betrogen wird, wo falsche Emissionswerte, NOx-Werte, CO2-Angaben, Verbrauchswerte und so weiter angegeben werden, da muss halt einfach der Gesetzgeber auch mal aktiv werden. Also man kann nicht nur Regeln aufstellen, sondern ich muss diese Regeln dann auch einfordern und da muss einfach der Staat aktiver werden.
Soweit Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Mehr von ihm hören wir am Ende der Sendung.
Radio Lora München, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Jetzt kommen wir zu dem vorhin angesprochenen Bürgerbegehren zur Luftreinhaltung. Und wir kommen damit vom CO2-Ausstoß in München zu den Stickoxiden. München belegt nach Stuttgart den zweiten Platz bei der Luftverschmutzung in Deutschland. Die Stadt überschreitet die Stickoxid-Grenzwerte vor allem an der Landshuter Allee und am Stachus deutlich und dauerhaft. Auch an weiteren stark verkehrsbelasteten Straßen werden sie nicht eingehalten. Unstrittig ist, dass die Luftverschmutzung Atemwegserkrankungen auslösen kann. Strittig ist, wie man die Luftverschmutzung in den Griff bekommen kann. Da weder Stadt noch Freistaat bisher aktiv geworden sind, obwohl das Verwaltungsgericht die Stadt verpflichtet hat, die Grenzwerte einzuhalten, haben sich zahlreiche Münchner Organisationen am 27. Oktober zum Bündnis für saubere Luft zusammengeschlossen. Ziel des Bündnisses ist es, ein Bürgerbegehren zur Luftreinhaltung einzuleiten. Seit dem 23. November werden dafür auf dem Tollwood Winterfestival Unterschriften gesammelt. Mehr dazu von Andreas Schuster von der Umweltorganisation Green City und vom Bündnis für saubere Luft.
Ursprünglich kam die Idee von einem Heidhauser Bürger und dreifachen Familienvater, der gesagt hat, es kann nicht sein, wenn ich zum Kinderarzt gehe, dass der sagt, ihre Kinder sind pumperlgesund. Das Einzige, was ist, dass die Lungenfunktion nicht so entwickelt ist, wie es dem Alter entspricht. Aber das ist ja normal, das sind ja Stadtkinder. Und auch die medizinische Sicht und die Wissenschaft belegt es, dass einfach Luftschadstoffe, wie sie in den Städten vor allem durch den Autoverkehr entstehen, dass diese den Menschen schädigen können. Gerade Kinder können auch in ihrer Entwicklung deutlich in der Lungenfunktion geschädigt werden, aber auch Herz-Kreislauf-Störungen, dann Neigung zu Asthma, Diabetes. Es gibt eine Vielzahl von, sag ich mal, einer ungesunden Luft, in der wir leben, obwohl man so das Gefühl hat, in München ist die Luft ja so sauber. Und da haben wir gesagt, es gibt seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, gibt es gesetzliche Richtwerte, wie die in Luft eigentlich sein müsste, die werden aber gerade bei Stickstoffdioxid zum Beispiel stark überschritten. Da haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass das von Jahr zu Jahr hingenommen wird. Da müssen wir Bürger dagegen aufstehen, da müssen wir ein Bürgerbegehren machen, um die Stadt klarzumachen, dass sie Maßnahmen ergreifen muss, um die Luftreinhaltung zu fördern.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Stadt oder dass in der Stadt regelmäßig die Grenzwerte überschritten werden, beispielsweise an der Landshuter Allee oder auch am Stachus, auch an anderen stark verkehrsbelasteten Straßen. Warum unternimmt die Politik, die städtische Politik nichts? Aber es ist ja, glaube ich, nicht nur allein ein Problem der städtischen Politik, sondern auch der Freistaat wäre gefragt. Warum passiert da nichts?
Es ist, wie so oft, es ist ein Zuständigkeitsproblem zum einen auch. Also die Luftreinhaltung in Deutschland obliegt eben den Ländern. Insofern ist die Regierung von Oberbayern, der Freistaat Bayern, für den sogenannten Luftreinhalteplan der Stadt München zuständig. Das ist ein Maßnahmenpaket, das immer dann aufgelegt wird, wenn Grenzwerte überschritten sind. München hat jetzt mittlerweile schon die 6. Fortschreitung dieses Schreibung dieses Maßnahmenpaketes. Aber die Deutsche Umwelthilfe hat zum Beispiel auch vor Gericht gegen dieses Maßnahmenpaket geklagt, weil es einfach viel zu unambitioniert ist, um tatsächlich die Grenzwerte schnellstmöglich, und darum geht es, schnellstmöglich einzuhalten. Das ist eine Aussage des Bundesemissionsschutzgesetzes, dass man eben den Zeitraum der Beeinträchtigung durch Luftschadstoffe der Bürgerinnen und Bürger also so kurz wie möglich hält und deswegen schnellstmöglich Maßnahmen ergreift. Und genau das ist das, was in München nicht passiert. Es wird zum Teil auf EU-Richtlinien geschoben, es wird auf Bundesebene geschoben mit der blauen Plakette, es wird eben auf den Luftreinhalteplan geschoben oder auf die Automobilindustrie, die ja, wie man jetzt wieder gehört hat, teilweise über 40% mehr emittieren, als sie dürften. Das ist natürlich richtig, dass an diesen Stellschrauben gedreht werden muss. Allerdings sind wir der Überzeugung, dass die Stadt München durchaus ein Füllhorn an Maßnahmen ergreifen könnte, um den Zustand jetzt auch schon zu verbessern.
Und weil nichts passiert, haben die Bürgerinnen und Bürger das jetzt selbst in die Hand genommen. Welche konkreten Maßnahmen hat sich denn das Bündnis ausgedacht? Was soll denn in München für saubere Luft sorgen?
Also ganz konkret fragen wir, ob die Münchnerinnen und Münchner bis zum Jahr 2025 wollen, dass 80% der Wege auf Münchner Stadtgebiet mit abgasfreien Fahrzeugen und dem Umweltverbund, sprich Fuß-, Rad- und öffentlicher Personennahverkehr, zurückgelegt werden. Jetzt haben wir um die 65%, also eine deutliche Erhöhung, weil wir einfach der Meinung sind, dass das notwendig ist. Und zum anderen haben wir neben diesen, sage ich mal, neben diesem grundsätzlichen Ziel, haben wir noch ein Aktionsprogramm entwickelt mit verschiedensten Maßnahmen zum Ausbau des Fuß- und Radverkehrs, des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch Vorrang für den Wirtschaftsverkehr zum Beispiel oder Zusammenschlüsse mit den Umlandgemeinden, damit man die Pendlerverkehre angeht. Also es ist ein ganzes Bündel an Möglichkeiten, die wir sehen, die Landeshauptstadt München ergreifen kann, und das geben wir sozusagen zu unserem eigentlichen Bürgerbegehren der Stadt München noch dazu als kreativer Anschub, um weitere Maßnahmen zu entwickeln gemeinsam.
Soweit Andreas Schuster von Green City und vom Bündnis für saubere Luft über das Bürgerbegehren zur Luftreinhaltung. Plus 1,5 bis 2 Grad Celsius. Heißer darf es auf unserer Erde durch den Klimawandel nicht werden. Dieses ambitionierte Ziel haben sich letztes Jahr die Vereinten Nationen auf dem Klimagipfel in Paris gesetzt. Aber selbst durchschnittlich 1,5 Grad Celsius mehr können einen ziemlich schwitzen lassen. Gerade und auch in einer Stadt wie München, die enorm wächst, in dem immer mehr freie Flächen verschwinden und immer mehr Wohnraum entsteht. Nicht umsonst spricht man von dem Phänomen Hitzeinsel-Stadt. Im Arbeitskreis Stadt, Gestalt und Lebensraum des Münchner Forums für Stadtentwicklungsfragen beschäftigt sich Wolfgang Tschisch mit der Frage, wie die Stadt München in Zeiten des Klimawandels umgestaltet werden muss. Zuerst erklärt er, was die Erderwärmung denn konkret für München bedeutet.
Zunächst einmal muss man sagen, dass man die geografische Lage Münchens mal in Blick nehmen muss. München liegt vor den Alpen und auf einer Schotterebene. Und Schotterebenen haben den großen Nachteil, dass sie sich sehr stark aufheizen, wenn die Sonne drauf scheint. Zusätzlich kommt, dass eben der Überbauungsgrad in München relativ hoch ist, sodass also auch von den Gebäuden her Wärme gespeichert wird und sogar in der Nacht dann wieder abgegeben werden. Das heißt, die Bedingungen Münchens sind verschärft, was die Klimasituation betrifft. Und von daher ist München darauf angewiesen, auch schon allein von seiner geografischen Lage, von seiner Topografie her, was dagegen zu tun, gegen die Aufwärmung. Und da hat es ja auch eine Untersuchung gegeben, dass also zum Beispiel gerade diese Bahnlinie, die Bahnschneise bis in die Innenstadt hinein unglaublich stark sich aufheizt. Gott sei Dank haben wir die Isar, die ein bisschen dagegen wirkt, und auch der Isar-Plan hat ja da erhebliche, ja, positive kühlende Wirkung. Das ist zunächst mal die Ausgangslage. Es ist so, dass München auch ein sehr positive Beitrag von der Natur erhält, dadurch, dass es nördlich der Alpen liegt. Die Alpen sind auf der Nordseite natürlich sehr viel früher kühl und die kühle Luft sinkt ab und schiebt über die Wälder im Süden frische, kühlere Luft in die Stadt. Also sogenannte Alpenpumpen könnte man das nennen. Und dieses Alpenpumpen ist natürlich für die Stadt gerade in besonders heißen Tagen besonders wichtig und man muss dem Raum schaffen, man muss also sehen, wie man die Luft lenkt, dass man sie nicht verwirbelt vorher, sondern dass sie wie mit Fingern durch die Stadt durchgeht und die Stadt kühlen kann.
Wenn also kalte Luft von den Alpen kommt, kommt die überhaupt in der Stadt an?
Also die Luft der Alpen, ob es die Luft der Alpen ist, ist eine andere Frage. Aber Luftmassen, die an den Alpen absinken, drücken sozusagen die Luftmassen, die über den Wäldern schon kühl sind, in die Stadt hinein. Also es ist sozusagen insgesamt eine große Bewegung, die da kommt, aber von den Alpen selber. Diese Luft wird wahrscheinlich die Stadt gar nicht erreichen. Aber das ist ja auch nicht nötig. Es kommt nur darauf an, dass ein Anstoß zur Bewegung durch die Stadt hindurch vorhanden ist und nicht behindert wird.
Dann haben wir also geografisch einerseits dadurch, dass sie auf dieser Schotterebene liegen, ein Problem, weil es sich schnell aufheizt und andererseits das Glück, so nah an den Alpen zu sein und eben von diesen Luftverschiebungen zu profitieren. Ich würde ja zuerst einmal, wenn ich jetzt an Klimaanpassungen in München denke, würde ich mir denken, naja, ist ja klar, erstmal braucht man mehr Bäume, um Schatten zu haben. Im Sommer, wenn es heiß wird an heißen Tagen und vielleicht mehr Freibäder, um sich besser abkühlen zu können. Aber das Problem ist ja, dass München auch immer dichter wird. Wie kann es dann zusammengehen?
Das Problem muss ja zunächst mal benannt werden. Wir werden innerhalb von einer Generation ca. 250.000 Wohneinheiten brauchen in München. Das ist eine Stadt. Die gebaut wird innerhalb einer Generation. Innerhalb einer Generation bedeutet 15 Jahre, 15 bis 20 Jahre. Das heißt, München muss sich fragen, wie organisiere ich das einerseits und wie kann die Stadtgestalt und die Stadtdurchlüftung davon profitieren. Und es ist ja so, dass es also Korridore geben muss durch die Stadt. Die sind natürlich auch schon vorhanden. Über zum Beispiel Einfamilienhausgebiete sind da kaum winterlich, weil die Luft über sie hinwegzieht. Aber auch die Straßenräume selber sind natürlich Kanäle, Windkanäle, durch die die Belüftung in die Stadt mit frischer Luft organisiert werden kann. Das heißt, mit anderen Worten, das Hauptstraßennetz muss man daraufhin untersuchen, wie man eine Bebauung dort organisiert, die Winde stabil halten und förderlich sind für die Winde, also Windkanäle sind. Ich glaube, dass dieser Gedanke sich verbindet mit der Frage, wie muss denn eigentlich die Bewegung in der Stadt weiterhin organisiert werden? Wenn 250.000 Wohneinheiten mehr kommen, das heißt natürlich auch ein gigantischer Zuwachs an Verkehr, gigantischer Zuwachs an CO2-Ausstoß und wir wissen auch, dass Diesel auch Stickoxide ausscheidet, die für die Stadt sehr wenig erfreulich sind. Von daher muss man auch sehen, dass der öffentliche Raum profitieren muss. Das heißt, der Bewegungsraum für Fußgänger und Fahrradfahrer muss so verbessert werden, dass er diese zusätzliche Mobilitätsnachfrage auffangen kann, also am besten überkompensieren kann. Dazu ist München bisher mit dem Fußgängernetz überhaupt noch gar nicht angetreten.
Wie ist das denn jetzt konkret von der Organisation her? Muss man tatsächlich Straßenzüge umbauen? Oder wie soll sich München jetzt konkret dieser Stadtgestaltung widmen? Wie soll das passieren, dass da mehr Luft in die Stadt kommt?
Also wenn Sie sich überlegen, dass im Außenbereich, jetzt nehmen wir mal die Wasserburger Landstraße an, wenn Sie sich die vor Augen führen, dann sehen Sie, dass hier Wasserburger Landstraße riesige Verkehre hat, aber Einfamilienhausbebauung rechts und links. Diese Einfamilienhausbebauung schirmt weder nach hinten den Lärm ab, noch kann die Einfamilienhausbebauung eine eine Leitung für frische Luft sein. Und die Einfamilienhausbebauung begründet auch keinen öffentlichen Raum. Also insofern muss man die erste Reihe tatsächlich verdichten, zulassen, dass hier eine entscheidende Verdichtung kommt, sodass also hier auch die Wohnungsnachfrage bedient werden kann. Die Infrastruktur müsste im Erdgeschoss, Erdgeschoss gehört unmittelbar zum öffentlichen Raum, bedient den öffentlichen Raum, macht ihn interessant, eine Aufenthaltsqualität kann dadurch entstehen und so weiter. Also dieses Zusammenspiel muss da funktionieren. Entscheidend ist für die Belüftung der Stadt in der Nacht, was hauptsächlich das Hauptproblem ja auch ist, dass es wieder abkühlt, dass es eine Leitschiene ist für die frische Luft.
Sehen Sie das als realistisch, 250.000 neue Einwohner in den kommenden Jahren und trotzdem eine klimafreundliche Stadt? Oder wird es eher heißer in München und unerträglich? Was meinen Sie?
Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil ich glaube, wenn man jetzt die Entwicklung sozusagen der Mobilität sich anschaut, dann verliert das Auto an Bedeutung. In allen Städten, die dieses Problem für sich mal durchdekliniert haben, sind Bemühungen da, Carsharing zu machen, Radverkehr zu stärken und. Dadurch entsteht aber neuer Raum, neuer öffentlicher Raum. Also wenn weniger Autos tatsächlich pro 100 Einwohner benötigt werden, dann ist der öffentliche Raum plötzlich entlastet. Es zeigt sich, dass der öffentliche Raum viel mehr Spielräume hat, als er bisher hatte, also weil gegenwärtig alles praktisch zugeparkt ist. Diese Option, sozusagen diese Zukunftsvision für die Städte, werden ja von verschiedenen anderen Städten schon längst ergriffen. Auch München versucht ja so langsam auch ein bisschen öffentlichen Raum zurückzugewinnen. Von daher glaube ich, dass eine zusätzliche Verdichtung der Stadt durchaus möglich ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht wie in den letzten 20 Jahren stagniert, sondern dass endlich da ein Durchbruch kommt und das 10-Minuten-Takt zur Region eingeführt wird und all diese Dinge, sodass es einfach bequemer und sinnvoller ist, wenn man weitere Strecken bewältigen muss, dass man auf den öffentlichen Personennahverkehr zurückgreift und lustvoll, freudevoll in der schönen Stadt München sich bewegt.
Müsste die Stadt dann nicht tatsächlich mal durchgreifen und einfach sagen, wir verbieten Autos in der Innenstadt?
Also es hat ja einen ganz interessanten Vorschlag gegeben vom Kreisverwaltungsreferat, die gesagt haben, okay, wir machen Tempo 30 in der gesamten Stadt. Das wäre schon mal der erste Schritt, denn von der Lärmemission her ist Tempo 30, da ist es Radlaufgeräusch und das Motorgeräusch etwa gleich laut. Also da kommt auf die geringste Lautstärke und die geringste Emission. Dieser Vorschlag des Kreisverwaltungsreferats wurde einfach abgelehnt vom Stadtrat. Das heißt, mit anderen Worten, der Stadtrat hat es noch nicht begriffen, in welcher brisanten Situation München sich sowohl, was die CO2-Emissionen, die Stickoxid-Emissionen, die Staubbildung betrifft, München sich befindet. Das heißt, der Stadtrat muss sich bewegen, alles ist bekannt, aber er muss Entscheidungen jetzt treffen.
Das war Wolfgang Tschisch. Er leitet den Arbeitskreis Stadtgestalt und Lebensraum des Münchner Forums für Stadtentwicklungsfragen.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Deutschland droht sein Klimaziel für 2020 deutlich zu verfehlen. Das geht aus einer Studie hervor, die im Auftrag von Umweltverbänden erstellt wurde. Um die beschlossene Reduktion von 40% an Treibhausgasen noch erreichen zu können, Bezugsjahr ist das Jahr 1990, müssten im Mittel 45 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden, erklärten BUND, Greenpeace, Klimaallianz Deutschland, Oxfam und WWF im November. Das 40%-Ziel war 2007 vom damaligen Umweltminister und jetzigen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf der Klimakonferenz in Bali verkündet worden. Die Verbände fordern daher von der Bundesregierung, bis 2020 weitere Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen. Als Wirtschaftsminister steht Gabriel aber fest hinter der Kohleindustrie, wie uns der Energieexperte von Greenpeace, Carsten Smeed, erläutert.
Es ging darum, und das ist ein Versprechen, was seit langem existiert, dass Deutschland den Ausstoß seiner Treibhausgase bis zum Jahr 2020 um 40% reduziert, 40% gegenüber dem Basisjahr 1990. Das hat damals Sigmar Gabriel, als er Umweltminister war, ganz großspurig auf der internationalen Klimakonferenz in Bali, das war schon im Jahr 2007, verkündet. Und er hat damals auch an alle Umweltverbände geschrieben, jetzt machen wir das, ich beginne jetzt mit dem Klimaschutz. Unsere Studie zeigt jetzt aber, dass dieses Klimaziel deutlich verfehlt wird. Und zwar deshalb verfehlt wird, weil wir noch immer die dreckigen Braunkohlekraftwerke weiter betreiben.
Es existiert ja auch ein Kabinettsbeschluss vor knapp 2 Jahren.
Richtig. Also keiner zieht dieses 40%-Ziel in Zweifel. Alle behaupten auch immer wieder, ja, Deutschland macht den Klimaschutz. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn es darum geht, konkrete Maßnahmen durchzusetzen und umzusetzen, dann will keiner dafür verantwortlich sein. Und besonders dreist ist es eben, dass Sigmar Gabriel jetzt als Wirtschaftsminister genau das Abschalten der Kohlekraftwerke verhindert, was er eigentlich im Jahr 2007 auf internationalem Parkett mit großem Beifall groß verkündet hat und gesagt hat, er macht es. Jetzt, wenn es darum geht, wer es machen soll, ist Gabriel der Erste, der vor den Gewerkschaften verspricht, dass die Kohlekraftwerke weiterlaufen sollen, obwohl wir sie zum Strombedarf überhaupt nicht brauchen.
Ja, das mit den Kohlekraftwerken haben wir ja auch bei den Zusatzpräambeln noch gesehen, mit der unsere Umweltministerin nach Marrakesch geschickt worden ist.
Ja, genau. Es ist kein Zweifel daran, dass wir unsere Klimaziele nur dann erreichen, wenn wir die dreckige Kohleverstromung abschalten. Und genau hier traut sich der jetzige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel nicht dran. Er hat ja sogar Frau Hendricks unmittelbar vor der Klimakonferenz von Marrakesch böse auflaufen lassen. Und das wäre ja beinahe eine Blamage geworden. Dann hat man sich in letzter Minute geeinigt und steht zu den Reduktionszielen, aber völlig offen ist eigentlich, wie man das erreichen soll. Und da geht es um die langfristige Strategie bei dem Klimaschutzplan 2050 mit konkreten Zwischenzielen für das Jahr 2030. Jetzt gehen wir aber nochmal 10 Jahre voraus. Und wenn wir dort sehen, dass wir noch nicht mal das seit Jahren zugesagte Klimaziel für das Jahr 2020 schaffen, dann ist letztendlich auch der Pfad verbaut, die Reduktionen in Zukunft zu erreichen. Und je mehr Emissionen Sie heute ausstoßen, umso mehr müssten Sie eigentlich dann später auch reduzieren. Davon ist aber keine Rede.
Wenn Sie sagen, dass diese Ziele auch schon 2007 formuliert worden sind. Inzwischen haben wir 2016, also 9 Jahre später. Je länger man doch wartet, desto schwieriger wird es werden, irgendwelche Ziele überhaupt zu erreichen.
Ja, ganz richtig. Wenn Sie sich das von der Entwicklung angucken, ist in den letzten 10 Jahren, wo wir hier intensiv über Klimaschutz diskutiert haben, so gut wie gar nichts passiert, sind die Treibhausgase sehr wenig reduziert worden. Gerade der Energiebereich hat nichts dazu getan, auch im Mobilitätsbereich, also beim Autoverkehr. Wir kennen ja die ganzen Schummeleien, die jetzt offenkundig würden. Auch bei CO2 haben sich die Emissionen auf einem hohen Level stabilisiert. Und das muss sich jetzt innerhalb kürzester Zeit ändern, denn das Ziel 40%, das müssen wir einhalten. Deshalb fordern wir von den Umweltverbänden auch ein Klimaschutznotprogramm, sodass jetzt Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, um dieses Ziel noch zu erreichen. Und das muss die Bundesregierung, die das versprochen hat, dieses Ziel zu erreichen, auch jetzt sehr, sehr schnell umsetzen. Denn das sind ganz, ganz wichtige Ziele. Das sind ganz entscheidende Zwischenziele für eine langfristige Klimaschutzstrategie. Und die darf nicht leichtfertig aufgegeben werden.
Also muss man sich zumindest an Paris 2015 halten.
Ja, es geht darum, einfach seine Zusagen, die auf internationalem Parkett gegeben worden sind, dann auch einzuhalten. Und hier reden wir von Zusagen aus 2007, wo es jetzt eben zum Schwur kommt, erreichen wir das. Und selbstverständlich auch um die Zusagen in Paris. Man kann nicht einfach dahergehen und vor internationalem Publikum dann große, tolle Visionen für das Jahr 2050 ausbreiten und auf der anderen Seite aber die Ziele, die schon längst zugesagt sind, dann einfach hinten anschieben und so ganz leise wieder vergessen. Und es ist auch dreist von Frau Henriks, jetzt einfach so nebenbei mal zu sagen, oh, wahrscheinlich schaffen wir das nicht. Es ist die Frage, wie das Ziel zu schaffen ist und wie wir die Treibhausgase reduzieren für das Jahr 2020. Das ist jetzt die Aufgabe der Regierung. Und hier muss Frau Henriks Vorschläge machen und der Wirtschaftsminister Gabriel muss sich jetzt auch bewegen und Kohlekraftwerke abschalten.
Denken Sie, dass wirklich ein konkretes Interesse eigentlich besteht seitens der Bundesregierung, wenn man sich die Verbindungen zur Industrie ansieht?
Ja, wir wissen, dass es erheblichen Druck von der Kohlelobby gibt. Auch aus dem Land Brandenburg und Sachsen rennen die Ministerpräsidenten Sigmar Gabriel die Türen ein. Das wissen wir. Aber nichtsdestotrotz, diese Zusagen müssen eingehalten werden. Und es ist im Übrigen ein leichtes, denn wir haben ein Überangebot an Strom. Wir exportieren sehr, sehr viel Braunkohlestrom in die anderen europäischen Länder. So viel Braunkohlestrom wird exportiert, dass die Länder sich schon beschweren. Was sollen wir denn eigentlich alles mit diesem dreckigen Strom von euch aus Deutschland? Da müssen Kohlekraftwerke zusätzlich abgeschaltet werden. Und es gab ja eine Ankündigung, dass bestimmte Kohlekraftwerke in die Reserve verschoben werden sollen. Aber unsere Studie zeigt genau auch hier, dass das nicht ausreicht, um das Klimaziel zu erreichen, sondern dass zusätzlich noch mindestens 12 weitere Braunkohleblöcke abgeschaltet werden müssen. Und dann ist das Ziel auch zu schaffen. Also das ist nicht so, dass es jetzt überhaupt nicht geht, sondern es ist eine Frage des politischen Willens und der Glaubwürdigkeit bei den Klimaschutzversprechen unserer Regierung.
Soweit Carsten Smeed, Energieexperte von Greenpeace, über die geplante Reduktion von 40% an Treibhausgasen bis zum Jahr 2020, die wohl nicht mehr zu erreichen ist, wenn die Politik nicht umsteuert.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir haben es gehört, die Politik muss aktiver werden beim Klimaschutz. Sie muss die hehren Ziele, die sie sich gesteckt hat, auch in die Tat umsetzen. Das gilt sowohl für die Bundespolitik, aber auch für die Kommunalpolitik. Dass die Bürgerinnen und Bürger in München zwei Bürgerbegehren gestartet haben, eins zur Luftreinhaltung, das andere zum Steinkohlekraftwerk im Münchner Norden, könnte ein Weckruf sein. Was aber können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher noch tun, um das Klima zu schützen? Dazu noch einmal Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz, Kreisgruppe München.
Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich fange jetzt erstmal wieder, weil wir in der Weihnachtszeit ja sind, beim Konsum an. Vielleicht sich überlegen, brauche ich das alles? Ich habe oft den Eindruck, auch in vielen Gesprächen mit Leuten, die jetzt nicht beim Bund Naturschutz aktiv sind, dass die vielen Produkte, die man kauft, durchaus auch irgendwann mal eine Last sind. Also man müllt ganz viel zu. Schaut man sich die Kinderzimmer zum Beispiel an, da ist einfach so viel Spielzeug dann in den Kinderzimmern, wo man dann fragen muss, spielen die Kinder überhaupt damit? Braucht es so viel? Reicht es nicht vielleicht das Lieblingskuscheltier? Also da beim Konsum mal anfangen und wenn man konsumiert, dann Hochqualitätsprodukte konsumieren. Schauen wir uns zum Beispiel die Nahrungsmittel an. Es sollte eigentlich Standard sein, dass jeder nur noch Bio-Lebensmittel kauft. Dann kommt immer das Argument, ja, ist ja viel zu teuer. Teuer beim Bio-Lebensmittel ist de facto nur das Fleisch. Da muss ich einfach dann sagen, ja, reduziert es doch den Fleischkonsum. Wir liegen im Durchschnitt bei 58 Kilo, was jeder hier in München konsumiert an Fleisch im Jahr. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt eigentlich, ein Viertel davon ist völlig ausreichend 14, 15 Kilo im Jahr. Also vielleicht auch eher Bewusstsein schaffen, dass man nur noch den Festtagsbraten einmal in der Woche macht, am Sonntag oder am Feiertag. Das soll jetzt nicht heißen, dass man auf alles verzichten muss, ja? Dass man verhärmt durch das Leben laufen muss, aber dass man einfach dann ganz bewusst sich das Bio-Steak dann reinzieht, aber ganz bewusst und genießt. Also da geht es schon mal los. Da kann man ganz viel tun im täglichen Leben für den Klimawandel. Also ganz klimabewusste Ernährung machen, klimabewusster Konsum, auch die Produkte aus der Region kaufen. Also das ist schon mal dieser ganze Bereich Ernährung und Konsum. Das nächste ist natürlich dann wieder der Verkehr. Das hat man ja schon, dass man sagt, muss ich denn ins Auto steigen, wenn ich dann im Stau stehe? Macht das Autofahren überhaupt noch Spaß? Ist es nicht dann besser, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen? Ist es nicht besser, mit dem Fahrrad zu fahren? Tue ich nicht auch was für meine Gesundheit, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin? Da braucht es natürlich dann attraktive Fahrradwege wieder. Es braucht attraktive Fußwege. Genau das wollen wir ja mit dem Bürgerbegehren jetzt auch erreichen. Also dieser ganze Bereich Verkehr. Wir brauchen eine Verkehrswende, um im Endeffekt den Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Das nächste ist die Energiewende. Wir brauchen verstärkt erneuerbare Energien, dass im Endeffekt unsere Energieproduktion, Strom, Wärme, überwiegend nur noch aus erneuerbaren Energien dann kommt. Das heißt aber nicht, dass man überall jetzt Windräder hinstellt, sondern es muss wohl überlegt sein, wo man Windräder baut. Da gibt es ganz viele Standorte, die nicht geeignet sind. Wir natürlich als Naturschutzverband sehen da Probleme, wo Vogelstätten dann verstärkt vorkommen, also beispielsweise am Ismaninger Speichersee. Dort kann ich halt einfach kein Windrad aufstellen, wo der große Vogelzug stattfindet. Das ist ein international geschütztes Vogelschutzgebiet. Dann muss man auch beachten, wo Fledermäuse dann auch noch vorkommen. Also es sind ganz viele Kriterien, die zum Ausschluss von Windkraftanlagen führen. Aber es gibt genügend Standorte hier im Umland von München, wo Windenergie sinnvoll ist, wo also das viel sinnvoller ist, als weiterhin mit Kohle aus Sibirien oder aus Südafrika oder aus Kanada hier die Wärme für die Münchner Bürger zu erzeugen. Also da muss auf jeden Fall die Energiewende dann laufen. Und dann sind natürlich auch die Firmen hier in München, wir haben ganz viele Global Player hier, sind auch gefragt, hier eine nachhaltigere Wirtschaftsweise zu machen, nicht nur Ankündigungen zu machen, sondern ganz stringent nachhaltig zu wirtschaften, weil das ist im Endeffekt das, wo man dann als Wirtschaftsunternehmen auch gut punkten kann.
Jetzt haben Sie schon gesagt, natürlich kann die Stadt München und können die Münchner Bürgerinnen und Bürger das nicht alles für die Klimaschutzmaßnahmen für ihre Stadt regeln. Da ist auch die große Politik gefragt, die deutsche Politik, aber auch die internationale Politik. Da war ja in den letzten Monaten eine Menge los. Im Dezember vergangenen Jahres wurde das Klimaschutzabkommen von Paris beschlossen. Jetzt vor ein paar Tagen war eine Klimakonferenz in Marrakesch. Wenn Sie jetzt so einen Gesamteindruck geben würden, glauben Sie, wenn Sie dazu schauen, was alles so auf globaler Ebene passiert, dass man diese Temperaturerhöhung auf 2 Grad Celsius, beziehungsweise viele sagen ja, es muss eine Temperaturbegrenzung auf 1,5 Grad Celsius geben, kann man das noch schaffen?
Ja, ich bin unverbesserlicher, pathologischer Optimist, ansonsten könnte ich nicht beim Bund Naturschutz arbeiten. Ich glaube, dass das weiterhin möglich ist. Es muss halt jetzt endlich mal angepackt werden. Wenn man sich den Klimaaktionsplan der Bundesregierung anschaut, wo ja lange gerungen worden ist, wo die Bundesumweltministerin Hendricks ja gesagt hat, zu Recht, die Ziele von Paris gelten nicht nur für das Bundesumweltministerium, sondern die gelten natürlich für das Bundeskanzleramt genauso wie für das Bundeswirtschaftsministerium oder das Bundesverkehrsministerium. Auch für das Bundeslandwirtschaftsministerium gilt es auch. Also da sind auch die Bauern gefragt und somit sind wir dann wieder beim Lebensmittelkonsum. Also da ist schon einiges an Zielen richtig formuliert und die Handlungsfelder sind ja, wie gesagt, auch sehr gut dargestellt. Nur es mangelt an der Umsetzung. Also es muss halt endlich, diese Ziele müssen auch umgesetzt werden. Das ist alles sehr ehrgeizig. Es wird vieles in 100 Jahren anders aussehen als heutzutage. Unsere Wälder werden auch anders aussehen. Als Forstmann, nämlich als ich angefangen habe als junger Forstmann, 1990 war damals der sogenannte Jahrhundertsturm Wiebke. Wiebke am 28. Februar 1990. Damals hieß es, so ein Sturm kommt nur einmal in 100 Jahren. Jetzt kommen diese Stürme aber regelmäßig, im Schnitt alle 5 bis 7 Jahre. Letztes Jahr war der Sturm Niklas. Man kann es noch beobachten. In den Wäldern südlich von München, Perlacher Forst, Grünwalder Forst, Forstenrieder Park, sind im Endeffekt große Flächen sind vom Sturm umgeschmissen worden. Das war vor allem die Fichte, die flach wurzelt. Wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren keine einzige Fichte mehr haben hier in München und im Umland. Also die Fichte wird wohl aussterben. Wenn man sich mit Klimaforschern unterhält, dann sagen die, das Klima in München wird ungefähr so sein im Jahr 2100, wie das Klima zur Zeit in Oberitalien ist. Was haben wir in Oberitalien für Baumarten? Da gibt es dann die Pflaumeiche, da gibt es die Esskastanie. Also Baumarten, die bei uns noch überhaupt keine Rolle spielen. Man setzt jetzt in Zukunft auf die Libanon-Zeder. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt, ja, dass die Libanon-Zeder, die jetzt ja im Libanon und im östlichen Mittelmeerbereich ja vorkommt, die übrigens von Alexander dem Großen, der hat da seine großen Flotten gebaut aus Libanon-Zeder. Die Schiffsplanken sind mit Libanon-Zeder gebaut worden. Und die spielt da eine Rolle. Vielleicht wächst in 20 Jahren schon die Libanon-Zeder hier bei uns im Perlacher Forst und im Grünwalder Forst. Also es wird auf der einen Seite die Vegetation völlig anders ausschauen, die Wälder werden anders ausschauen und entsprechend muss unser Lebensstil auch anders ausschauen. Und dann können wir dieses 2-Grad-Ziel, vielleicht sogar das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Ich bin da ganz optimistisch, aber wir müssen es angehen, wir müssen da optimistisch in die Zukunft blicken und schon heute anfangen und nicht auf den Nachbarn schielen, was macht der, wenn der nicht macht, dann mache ich auch nichts, sondern bei mir selber muss ich anfangen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich zum Beispiel mache seit 3 Jahren Fasten. Ja, muss man nicht machen. Ja, man muss auch nicht überzeugter Katholik sein, um zu fasten, die 42 Tage. Aber vielleicht irgendwas mal reduzieren, das Autofahren reduzieren oder das Fleischessen reduzieren. Dann hat man schon ganz viel gemacht. Oder man kann ja vielleicht jetzt dann, auch wenn es mal irgendwann mal kälter wird im Winter, vielleicht noch sagen, mir reichen 20 Grad Zimmertemperatur. Es muss nicht 22 Grad sein. Also jeder kann was beitragen. Und wenn jeder irgendwas beiträgt, dann schaffen wir das auch.
Also dass der Klimawandel München betreffen wird, ist klar, dass es eine Temperaturerhöhung in München geben wird in den nächsten Jahrzehnten, ist auch klar. Strittig ist nur noch, wie hoch die Temperaturerhöhung sein wird. Vielleicht noch als letzte Frage. Wir haben jetzt über Klimaschutzmaßnahmen gesprochen. Dass die Stadt sich auf den Klimawandel einstellt, das wäre dann das Thema Klimaanpassung. Vielleicht zum Schluss noch, welche Klimaanpassungsmaßnahmen hat denn die Stadt schon unternommen? Ist es überhaupt in der Stadtspitze, in der Politik, in der Verwaltung angekommen?
Also was die Stadt jetzt schon selber macht, ist natürlich, dass man zum Beispiel den Hochwasserschutz an der Isar erhöht hat. Also diese ganze Isar-Renaturierung, die gelaufen ist in den letzten Jahren, war ja auch eine Hochwasserschutzmaßnahme, also dass das Wasser durch München dann durchfließen kann, ohne dass es große Schäden in der Stadt dann anrichtet. Es werden durchaus auch vereinzelt schon klimastabilere Baumarten gepflanzt, zum Beispiel die Hopfenbuche wird gepflanzt anstatt der einheimischen Linde oder im Spitzahorn. Also da findet schon ein bisschen was statt, aber im Endeffekt, was ich vorhin schon gesagt habe, de facto wird in Grünanlagen reingebaut und was wir aber bräuchten, sind nicht weniger Grünanlagen, sondern wir brauchen mehr Grünanlagen. Wir brauchen auch Fassadenbegrünung, wir brauchen Dachbegrünung, da läuft auch schon ein bisschen was bei der Stadt, aber das ist etwas, was wir zusätzlich brauchen. Ich möchte vielleicht eine Studie vom Professor Pauleit von der TU München mal zitieren. Der hat mal untersucht, wie ändert sich denn die Temperatur von der Stadt Manchester in England. Ist vielleicht einigen bekannt. Und da ist rausgekommen, wenn Manchester 10% der Grünanlagen reduziert, dann sind im Jahr 2080 ist die Temperatur gegenüber heute erhöht sich um 8,5 Grad. Also 10% weniger Grünanlagen führen dazu, dass die Temperatur aufgrund des Klimawandels und der reduzierten Grünflächen sich um 8,5 Grad erhitzt. Das heißt, Manchester ist dann Nordafrika. War wahnsinnig viel Hitzetage, es gibt viele Tote dadurch, Kreislaufprobleme, Atemwegsprobleme. Also diese ganze Thematik menschlicher Gesundheitsschutz haben wir bis jetzt noch gar nicht dazu gesagt, aber das ist ja im Endeffekt, betrifft ja uns Menschen. Die Natur, die wird das irgendwie aushalten. Also da gibt es genügend Insektenarten, die profitieren davon, Pflanzenarten, die profitieren davon. Aber uns geht es ja darum, dass der Mensch als Homo sapiens dann auch noch überleben kann. Und wenn der Mensch als Homo sapiens überleben kann, dann müsste eigentlich in Manchester genauso wie in München mehr Grünanlagen gebaut werden. Und in Manchester hat dann Professor Pauleit von der TU München dann ausgerechnet, wenn in Manchester die Grünanlagen um 10% erhöht werden, dann erhöht sich die Temperatur nur um 0,6 Grad. Also was heißt das übertragen jetzt auf München? Wir müssen eigentlich neue Grünanlagen schaffen und nicht die bestehenden reduzieren. Und genau das findet statt seit Jahren. Und so sind auch die ganzen Planungen, die wir bekämpfen als Bund Naturschutz, Die Planungen sehen eigentlich vor, dass in Grünanlagen reingebaut wird. Wenn Sie heute noch was tun wollen, ganz aktuell, wir haben gerade die Online-Petition laufen, unter wieact.de Park retten. Da geht es um die Grünanlage an der Herbert-Quandt-Straße in Obergiesing. Dort soll wegen 70 Busfahrten für die europäische Schule soll eine neue 6,5 Meter breite Straße durch die Grünanlage durchgebaut werden. Also dort wird also Grünfläche reduziert. Bis zu 400 Bäume sollen dort gefällt werden für diese 70 Busfahrten, die genauso gut an der benachbarten Lincolnstraße stattfinden können. Da kann man ganz aktiv sich jetzt einklinken, zwei Klicks machen und das Ganze unterstützen, diese Online-Petition. Hilft uns unheimlich. Wir haben schon einen Erfolg erreicht. Der Stadtrat München sollte das gestern eigentlich beschließen, diese Straße. Und das Ganze ist jetzt schon mal bis Januar vertagt worden. Also wir können erfolgreich sein. Wir machen was. Der Bund Naturschutz tut sein Möglichstes. Aber wir brauchen die Unterstützung von der Bürgerschaft und jeder Bürger kann mitmachen. Ich habe es aufgezählt, also die Möglichkeiten sind für jeden Einzelnen da, heute schon aktiv zu werden. Man muss es nur machen.
Soweit Dr. Rudolf Nützel, Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, über Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen für die Stadt München. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedel. Mitgearbeitet haben Walter Heindl und Helene Köck. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Müller-Tauschwitz.